ARD. MDR aktuell. Die Reportage.
Mitte Januar dieses Jahres. Wir sind in Ayodhya, einer Stadt im Bundesstaat Uttar Pradesh. Hier kündigt sich ein Großereignis an. Für Ayodhya, für ganz Indien und für die Hindus in aller Welt. Und deshalb bauen die Arbeiter bis zur letzten Minute. Sie hämmern, bohren, schrauben, asphaltieren. Überall in der Stadt sind gläubige Hindus auf den Straßen. Zehntausende, Hunderttausende, die hierher gepilgert sind für die Einweihung des prächtigen Ram-Tempels. An diesem Ort, an dem der Gott Ram, oder auch Rama genannt, geboren sein soll.
Ich bin hierher gekommen, um Ram anzubeten. Mein Herz ist voller Glück. Über allem hier liegt der Segen Gottes. Alles gehört Ram. Hier ist der Gott auf die Erde gekommen. Jai Shri Ram.
Jai Shri Ram, Ehre sei Lord Ram, kann man das übersetzen, oder auch Sieg für Lord Ram. Das hört man in diesen Januartagen vieltausendfach auf Ayodhyas Straßen. Es ist ein religiöses Projekt der Superlative, eines der teuersten überhaupt in Indien. Alleine der Tempel selbst und der ganze neu gebaute Tempelbezirk kosten umgerechnet an die 200 Millionen Euro, finanziert durch Spenden, wie die Regierung nicht müde wird zu betonen. Zur Tempelweihe sind 7000 Ehrengäste eingeladen. Indiens Premier Narendra Modi hat dabei eine wichtige Rolle. Denn mit der Tempeleröffnung löst er ein Versprechen ein, das er schon vor Jahrzehnten gegeben hatte. Ein deutliches Zeichen, sagt Nilanjan Mukhopadhyay, Journalist und Autor eines Buches über Ayodhya.
Ayodhya und die Art und Weise, wie es entwickelt wird, das sieht so aus, als würden Premierminister Modi und seine Regierung tatsächlich eine Konkurrenz zum Vatikan schaffen wollen, also praktisch ein Vatikan der Hindus.
Ein Vatikan der Hindus, der ganz eng mit dem Namen Narendra Modi verbunden ist. Überall hängen Plakate, die Modi zeigen, zusammen mit einer Abbildung von Lord Ram. Es wirkt wie der Auftakt zu den jetzigen Wahlen. Und dieser Eindruck täusche nicht, sagt Autor Mukhopadhyay.
Die Veranstaltung in Ayodhya ist zwar eine rein religiöse Veranstaltung, aber mit politischer Konnotation. Allein die Tatsache, dass der indische Premierminister ein rein religiöses Ritual durchführen wird, zeigt das völlige Verschwinden der Trennlinie zwischen Religion, Politik und Staat.
Doch Kritik wie diese will in Ayodhya kaum einer hören, auch weil die wirtschaftliche Entwicklung schlicht atemberaubend ist. Die 60.000 Einwohnerstadt hat innerhalb von 2 Jahren einen internationalen Flughafen bekommen. Ein großes Terminal steht schon, 2 weitere sollen folgen. In der Stadt selbst wurde viel gebaut. Häuser, Geschäfte, Ladenzeilen, Fußgängerzonen. Es gibt neue Straßen, ganze Straßenzüge wurden verbreitert. Fast könnte man sagen, die Stadt wird neu erfunden.
Am 22. Januar war es dann soweit. Ein Hindu-Priester bläst ein traditionelles Muschelhorn zur Weihe des neuen Ram-Tempels. Und Indiens Premier wählte nach der Zeremonie pathetische Worte, um zu beschreiben, was geschieht.
Heute ist der 22. Januar 2024. Nicht irgendein Datum im Kalender, sondern der Beginn einer neuen Ära. Heute, nach Jahrhunderten der Geduld, unzähligen Opfern und Buße, ist unser Lord Ram angekommen.
Lord Ram sei an seinen Geburtsort zurückgekommen, in die heilige Stadt Ayodhya. Narendra Modi löste damit ein jahrzehntealtes Versprechen ein, dass genau an dieser Stelle ein Ram-Tempel gebaut werden sollte.
Heute haben wir uns vom Denken der Sklaverei befreit und uns einer schwierigen Vergangenheit angenommen. Die Zukunft aber sieht von nun an rosig aus. Wir erschaffen eine neue Geschichte.
Eine neue Geschichte, die die alte Geschichte zudeckt, so könnte man es sagen. Denn der Tempelneubau selbst ist keinesfalls unumstritten. Er steht praktisch auf den Ruinen einer Moschee. Die war 1992 von Hindu-Fanatikern zerstört worden. Bei anschließenden Unruhen gab es 2000 Tote. auch wenn es in den offiziellen Reden nicht vorkomme. Es sei nicht vergessen, sagt Journalist Mukhopadhyay.
Die Ereignisse des Jahres 1992 sind auch heute noch von großer Bedeutung. Diejenigen, die am 6. Dezember 1992 in Ayodhya waren, um die Moschee zu zerstören, die sind heute gekommen, um an einer Art Siegerehrung teilzunehmen und anschließend an einer Siegesparade.
Dennoch sind kritische Stimmen an diesem 22. Januar kaum zu hören. Es ist ein Festtag für Ayodhya und Indien und für alle Hindus weltweit. Premier Modi tritt auf wie der oberste Priester. Er ist bekleidet in einer traditionellen goldenen Kurta. Er leitet die Weihezeremonie im Allerheiligsten des Tempels. Um ihn herum hinduistische Priester, die religiöse Lieder singen. Alles wurde auf einer Großleinwand nach draußen übertragen, wo tausende Gäste saßen. Politiker, Priester, Schauspieler, Industrielle. Und vermutlich hunderte Millionen Menschen in ganz Indien verfolgten die Veranstaltung zudem live im Fernsehen und im Internet. Beste Wahlwerbung für den Premier. Die Konflikte um Ayodhya sprach Modi nur indirekt an. Doch die meisten werden ihn verstanden haben.
Einige werden vielleicht sagen, dass der Bau des Ram-Tempels einen Feuersturm auslösen wird. Heute möchte ich diese Menschen dazu auffordern, umzudenken. Denn Ram ist Energie, nicht Feuer. Ram ist die Lösung, nicht der Streit.
Die Vermischung von Politik und Religion, wie sie in Ayodhya geschah. Sie ist typisch für die Politik Narendra Modis und seiner Partei, der hindu-nationalistischen BJP, der Bharatiya Janata Party. Modi wurde 2014 das erste Mal Premier. 2019 wurde er wiedergewählt. Er steht an der Spitze einer Koalitionsregierung, präsentiert sich als eine Art Landesvater. Kritiker sprechen von einem Personenkult. Zuletzt war der Wahlspruch seiner Partei Modi Ki Garantie. Modi ist die Garantie. Für Wohlstand, Fortschritt und eigentlich alles Gute, was Indien noch bevorstehe, so die Botschaft.
Februar 2024 in der Kleinstadt Amethi, ebenfalls im Bundesstaat Uttar Pradesh. Uttar Pradesh ist nicht irgendein Bundesstaat. Er ist mit Abstand der bevölkerungsreichste von ganz Indien. Auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Großbritannien, leben 200 Millionen Einwohner. Das sind fast so viele wie in Brasilien. Uttar Pradesh stellt 80 von 543 Abgeordneten im indischen Unterhaus. Das sind mehr als jeder andere Bundesstaat. Man könnte sagen, hier in UP, wie es meist genannt wird, werden landesweite Wahlen gewonnen. Heute ist Rahul Gandhi hierher gekommen, auf seiner Bharat Jodo Yatra, übersetzt der Marsch für ein vereinigtes Indien, wie Rahul seine Wahlkampfreise durch den gesamten Subkontinent genannt hat. Rahul Gandhi ist Spitzenkandidat der Kongresspartei und damit eine der wichtigsten Figuren der Opposition, Herausforderer von Premierminister Narendra Modi. Als Gandhis Auto sich nähert, wird es umringt von Anhängern. Die Sicherheitsleute haben große Mühe, ihm den Weg frei zu machen. Rahul Gandhi, alleine der Name ist schon Programm. Er stammt aus der berühmten Nero-Gandhi-Familie. Sein Vater Rajiv war Premier, seine Großmutter Indira war es ebenfalls. Und sein Urgroßvater war Nero, so etwas wie der Gründungsvater des unabhängigen Indiens. Die Kongresspartei der Gandhi-Nehru-Familie hat Indien über Jahrzehnte regiert. Seit 2014, seit dem Wahlsieg von Modis Hindu-Nationalisten, ist sie aber in der Opposition. Das große Familienerbe lastet nun auf Rahuls Schultern und es lastet schwer. Denn Uttar Pradesh ist BJP-Land. Von den 80 Sitzen haben die Hindu-Nationalisten 79 fast sicher. Den 80. vielleicht könnte Rahul Gandhi holen, in Amethi, da wo seine Familie ursprünglich herkommt. Amethi ist, wenn man so will, die Gandhi-Stadt im BJP-Land. Akhilesh Pratap Singh war lange für die Kongresspartei im Landesparlament von UP. Er kennt Rahul gut.
This is the extended family. Amethi Raebareli is the extended family of Gandhi Nehru family.
Das ist sozusagen seine erweiterte Familie. Amethi und Raebareli. Diese beiden Orte, das gehört zur Familie der Gandhis und der Nehrus. Das hier ist für sie ein Heimspiel. Jeder hier sieht Rahul Gandhi als seinen Bruder, seinen Onkel, seinen Sohn oder seinen Enkel. Es ist also weniger eine politische Beziehung, es ist eine emotionale und familiäre Beziehung.
Es sind dann auch Emotionen, auf die Rahul vor seinen tausenden Anhängerinnen und Anhängern setzt.
Lakshmi.
Das Ziel meiner Wahlkampfreise ist die Vereinigung Indiens. Die anderen verbreiten Gewalt und Hass, aber wir setzen etwas dagegen. Auf dieser Reise hat mir jemand einen schönen Slogan vorgeschlagen. Eröffnet einen Laden der Liebe auf dem Markt des Hasses. Rahul Gandhi und seine Kongresspartei, sie greifen Modis Hindu-Nationalisten dort an, wo diese Schwächen haben. Auch wenn es die lautstarke und auf Hochglanz polierte PR der Regierung gerne anders darstellt, es gibt durchaus Angriffspunkte, zum Beispiel die große Ungleichheit im Lande oder die hohe Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten. Die Kongresspartei hat eine sozialdemokratische Tradition. Ihre deutsche Schwesterpartei ist die SPD. An diese Tradition will Rahul Gandhi anknüpfen. Und deshalb ist die Ungerechtigkeit im Land für ihn ein großes Thema. 2% der Menschen verfügen über den Reichtum dieses Landes. Seid ihr euch dessen bewusst? Sie haben alle Flughäfen übernommen, den gesamten öffentlichen Sektor. Sie haben sich die Infrastruktur gesichert und nehmen euch alle Schulen und Hochschulen weg. Und die Krankenhäuser.
Rahul und seine Kongresspartei kämpfen nicht alleine gegen die Regierung der Hindu-Nationalisten, der sie vorwerfen, Indien immer mehr zu einem autoritären Staat umzubauen. Die Kongresspartei führt ein Oppositionsbündnis von 41 Parteien an. India heißt es, wie das Land. Doch India ist in diesem Fall eine Abkürzung und steht für Indische Nationale Allianz für Entwicklung und Inklusion. Doch die Opposition tut sich tatsächlich schwer. Und das liegt auch daran, dass Narendra Modi und seine Leute vieles richtig machen. Und zudem, man muss es so sagen, eine gnadenlos gute Öffentlichkeitsarbeit machen. Sie werden nicht müde, darauf hinzuweisen, dass die Kongresspartei Indien über Jahrzehnte dominiert hat. Jahrzehnte der Stagnation und der Korruption, wie Modi gerne betont.
Seine 10 Jahre im Amt des Premiers verkauft er dagegen als Erfolgsgeschichte. Indien ist heute die am stärksten wachsende Volkswirtschaft der Welt. Sie steht derzeit an Nummer 5, soll aber in den nächsten Jahren Japan und Deutschland überholen und dann die Nummer 3 werden, hinter den Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China. Auf der Habenseite hat Modi zum Beispiel den massiven Ausbau der Verkehrsinfrastruktur des Landes. Autobahnen, Bahnstrecken und Flughäfen. Kein Land hat je so viele große Verkehrsflugzeuge auf einmal bestellt wie Indien in den vergangenen 2 Jahren. Hatte vor 10 Jahren noch fast die Hälfte der Menschen in Indien keinen Strom, sind es heute nur noch 3 von 100. Unter Modi hat Indien zudem eine beispiellose Digitalisierung erlebt. Jeder kann ein Bankkonto bekommen, selbst kleinste Beträge können digital bezahlt werden. Das kommt an bei den Leuten im Land. Und deshalb ist auch Anand Dubai ziemlich gelassen. Dubai ist einer der Sprecher der BJP im Bundesstaat Uttar Pradesh. Er war früher mal Journalist, wie er betont. Jetzt aber spricht er für die Partei, die Indien seit 10 Jahren regiert und die auch seit 2017 die Regierung in UP stellt.
We did so many things in Uttar Pradesh.
Wir haben so viel für Uttar Pradesh getan. Vor 2017 war Uttar Pradesh bekannt für Kriminalität, Korruption und dafür, dass viele nicht mal Strom hatten. Doch 2017 gab es mit der BJP einen Neuanfang.
UP start a new beginning in 2017.
Fast könnte man sagen, die Hindu-Nationalisten können zumindest hier in UP vor Kraft kaum laufen. Eine einzige Erfolgsgeschichte sei ihre Regierung, auch hier im Bundesstaat, gerade in Sachen Wirtschaftswachstum und Entwicklung.
Right now, we have more than 5 expressways.
Wir haben 5 große Autobahnen, wir haben 18 Flughäfen und rund um die Uhr Strom in Städten und auf dem Land. Es wird viel Geld hier investiert und das Bruttoinlandsprodukt von Uttar Pradesh hat sich in den letzten 7 Jahren mehr als verdoppelt.
More than 2-fold.
Tatsächlich, das Land steht nun an 2. Stelle unter Indiens Bundesstaaten und trägt fast 10% zur Wirtschaftsleistung Indiens bei.
Wir wollen, dass Uttar Pradesh in den nächsten 5 Jahren wirtschaftlich der Bundesstaat Nummer 1 ist. Wir wollen in jedem Bezirk medizinische Hochschulen bauen und Industriebetriebe in kleinen und großen Städten ansiedeln, damit unsere Jugend Arbeit findet und nicht weggehen muss. Und damit unsere Landwirte produktiver und wohlhabender werden.
Beachtliche Leistungen und noch größere Versprechen. Das ist die Strategie der BJP von Narendra Modi. Wenn ihr uns wählt, so heißt es, dann wird es immer so weitergehen in Indien. 2047, 100 Jahre nach der Unabhängigkeit, werde Indien eine Industrienation sein. So verspricht es Narendra Modi. Er selbst wäre dann 97 Jahre alt. Doch schon jetzt ist Modis Indien nicht nur eine Erfolgsgeschichte. Indien leidet, trotz aller Modernisierung und Digitalisierung, noch immer unter einer überbordenden Bürokratie. Die Arbeitslosigkeit ist jüngst zwar den offiziellen Zahlen zufolge deutlich gesunken auf unter 5%, sie werden aber dadurch verzerrt, dass in Indien häufig zwei oder drei Menschen zu niedrigen Löhnen das machen, was auch nur einer machen könnte. Und es gibt noch anderes, was das Bild von Narendra Modis Regierungszeit trübt.
Sie ist, so sehen es nicht wenige im Land, auch eine Geschichte von Spaltung und Hass, von Unterdrückung und Marginalisierung. Mitte März dieses Jahres im südindischen Bundesstaat Kerala. Hier gehen Muslime auf die Straße. Sie protestieren gegen eine Gesetzesnovelle der Zentralregierung in Delhi, gegen das neue Staatsbürgerschaftsgesetz, das Muslime benachteiligt, so glauben sie. Es hatte seit 4 Jahren auf Eis gelegen, eben weil es so umstritten war. Dann plötzlich, mitten im Wahlkampf, setzte es die Regierung in Kraft. Das Gesetz ermöglicht es Angehörigen religiöser Minderheiten aus Nachbarländern, die vor Jahren schon als Flüchtlinge nach Indien gekommen sind, einen indischen Pass zu bekommen. Muslime aber sind davon ausdrücklich ausgeschlossen. Es gehe darum zu spalten, sagt Shashi Tharoor, Parlamentsabgeordneter der Kongresspartei.
Our problem is the BJP is trying to divide this nation on the basis of religion.
Unser Problem ist, dass die Hindu-Nationalisten von der BJP diese Nation auf Grundlage von Religion spalten wollen. Sie sprechen über Muslime, als handle es sich dabei um eine fremde Spezies. Und das zeigt erneut, wie sie versuchen, eine Gruppe durch ein Staatsbürgerschaftsgesetz auszusortieren, wo doch die Staatsbürgerschaft ein angeborenes Recht jedes Inders ist.
Kulsum Mustafa ist Journalistin. Die Muslimin lebt in Lucknow, der Hauptstadt von Uttar Pradesh. Indien habe sich verändert in den 10 Jahren der Modi-Regierungen, sagt sie. Vor allem für Muslime.
Class, which is the daily wages.
In der Klasse, zu der Tagelöhner gehören, Gemüseverkäufer zum Beispiel, da herrscht das Gefühl vor, dass Muslime nicht mehr überall hingehen können. Sie verbergen ihre Identität. Wenn es so einen kulturellen Wandel gibt und die Menschen anfangen, ihre Kultur zu verbergen, dann ändert sich alles. Daraus entstehen Angst und viel Unsicherheit. Und das ist für keine Gesellschaft gut.
Es sind schleichende Veränderungen, schon seit Jahren. Orte mit muslimischen Namen bekommen Hindu-Namen. Muslimische Herrscher früherer Jahrhunderte werden aus Geschichtsbüchern getilgt. Und der im Januar mit großem Zeremoniell eröffnete Ramtempel in Ayodhya steht dort, wo 1992 eine Moschee aus dem 16. Jahrhundert von Hindu-Fanatikern zerstört worden war. Muslime würden an den Rand gedrängt, sagt Kulsum Mustafa.
So they are being alienated, they are being segregated.
Sie werden entfremdet, sie werden ausgegrenzt und es wird ihnen verboten, Dinge zu tun, die sie früher getan haben. Die BJP ist eine Kaderpartei. Dinge wurden im Laufe der Jahre verändert, nie an einem Tag. Ich habe die Veränderung wahrgenommen als sehr subtil, gezielt und taktisch, als etwas, was normale Menschen gar nicht so einfach nachvollziehen konnten.
Designed in practical manner, which people did not understand.
Eigentlich wäre es die Aufgabe von Journalisten wie ihr, die Menschen wachzurütteln, sie aufzuklären, was in Indien vor sich gehe. Doch sie mache sich keine Illusionen, sagt Kulsum Mustafa.
You know, if the government in power wants, they can do anything.
Wenn die Regierung, die an der Macht ist, etwas tun will, dann kann sie es einfach tun. Und sie kann Sachen tun, die andere Regierungen zuvor nicht getan haben. Journalisten stehen unter Druck, nichts zu berichten, was sich gegen die BJP richtet.
You know, anti-BJP?
Trotzdem gibt es sie noch. Unabhängige Redaktionen, die sich diesem Druck widersetzen und die recherchieren und Skandale aufdecken. Kurz vor den Wahlen hatten sie viel zu tun.
We now have a gold mine of information.
Jetzt haben wir eine Goldmine an Informationen, heißt es beim Nachrichtenportal First Post. Wer hat Indiens Parteien Geld gespendet? Wie viel haben sie bekommen? Und wie haben die Beteiligten davon profitiert?
And what did each party get? There were 1260 donors.
1260 Spender, umgerechnet etwa 1,5 Milliarden US-Dollar. Im Februar hatte das oberste Gericht von Indien die Regierung gezwungen, ein System der Parteienfinanzierung offenzulegen. Es war 2017 von der Modi-Regierung eingeführt worden und hatte anonyme Spenden ermöglicht, durch sogenannte Wahlanleihen. Jeder konnte seither solche Papiere kaufen und einfach verdeckt an eine Partei seiner Wahl weitergeben. Seit die dafür zuständige Staatsbank die Daten veröffentlicht, veröffentlichen musste, arbeiteten Investigativ- und Datenteams kleiner Medien unter Hochdruck an deren Auswertung. Investigativreporterin Poonam Agarwal.
Wir arbeiten jetzt mit den Daten, um zu sehen, welche Gegenleistung hinter einer Spende stand. Es geht uns gar nicht um die einzelnen Unternehmen. Es geht darum herauszufinden, wer wem warum etwas gezahlt hat und was er dafür bekommen hat. Das genau versuchen wir zu tun.
Viele große indische Konzerne sind vertreten, kleinere Firmen ebenso. Manche Spender versteckten sich offenbar hinter Scheinfirmen und Strohmännern. Den Auswertungen zufolge gab es deutliche Zusammenhänge zwischen dem Kauf von Wahlanleihen durch Unternehmen und der Erteilung großer Staatsaufträge an diese. Auch ein zweites Muster sei auffällig, so Sabir Ahmed vom Internetportal The News Minute.
Es gibt einige Unternehmen, die im Visier von der Zentralregierung unterstellten Ermittlungs- und Steuerbehörden waren. Und all diese Unternehmen haben dann Wahlanleihen gekauft und sie an politische Parteien weitergegeben.
Zahlreiche Berichte wurden verfasst, Geschichten über Korruption und Erpressung, die einem fast den Atem verschlagen. Ein mafiöses, riesiges Netzwerk. Und am meisten profitierte davon die BJP. Kein Wunder, dass Rahul Gandhi, Spitzenkandidat der Kongresspartei, in den Angriffsmodus ging.
Now it turns out that this is a way.
Nun stellt sich heraus, dass es sich dabei um eine Methode handelt, um Geld von Indiens größten Konzernen zu erpressen, um Geld für die größten Aufträge im Land zu stehlen, Konzerne einzuschüchtern und sie zu zwingen, Geld an die BJP zu spenden. Es handelt sich um den größten Korruptionsbetrug der Welt, die größte Erpressungsmasche überhaupt. Und betrieben wird das Ganze vom Premierminister Indiens.
Corruption scam, it is the world's biggest extortion racket and it is run by the Prime Minister of India.
Doch wirklich erstaunlich war die Art und Weise, wie Indiens große Medien mit dem Thema umgingen. Die Zeitungen und vor allem die großen Nachrichtensender. Fast könnte man sagen, die Programme, die sonst jedes noch so nebensächliche Thema marktschreierisch zur Breaking News erklären, die schwiegen meist dazu. Und wenn sie berichteten, dann nur spärlich und quasi mit Weichzeichner. Von Godi Media ist in Indien mittlerweile die Rede, was man übersetzen könnte mit Schoßhundmedien. Modi selbst habe schon von Beginn seiner Regierungszeit an Zeichen gesetzt, wie er mit Medien umgehen werde, sagt der Politikwissenschaftler Vikram Vissana von der Universität Leicester.
Ich denke, das Problem in Indien besteht darin, dass Modi seit seiner Wahl im Jahr 2014 nie Interviews gab, in denen er mit schwierigen Fragen konfrontiert wurde, und dass er sich weiterhin strikt weigert, dies zu tun. Auch das hat dazu geführt, dass das Medienumfeld in Indien vollständig von Pro-Modi und Pro-BJP-Nachrichtensendern bestimmt wird. Sie gehören im Wesentlichen großen Konzernen, die von Modi selbst stark profitiert haben. Er macht sich für die Superreichen unentbehrlich und die Superreichen lassen dann Nachrichten machen in seinem Sinne.
Dabei gibt es noch mehr Themen, die das Potenzial hätten zu Skandalen. Dass der Kongresspartei ihre Bankkonten eingefroren wurden, kurz vor der Wahl, unter fadenscheinigen Begründungen. Oder wie die Regierung Modi Ermittlungsbehörden für ihre Zwecke einsetzt. So hat der Indian Express jüngst aufgedeckt, dass gegen Oppositionspolitiker so lange wegen angeblicher Korruptionsvorwürfe ermittelt wurde, bis sie ihre Partei verließen und zur BJP wechselten. Dann wurden die Vorwürfe fallen gelassen. Und wenn die der Zentralregierung unterstellten Behörden ermittelten, dann gegen die Opposition. In 95% aller Fälle habe es sich um Oppositionelle gehandelt, nur 5% seien in der BJP. Obwohl die Hindu-Nationalisten sich als Korruptionsbekämpfer präsentieren. Dass gerade die BJP aber eine nahezu korruptionsfreie Partei ist, davon gehen nur wenige aus. Der Fall von Arvind Kejriwal ist vielleicht der prominenteste in dieser Reihe. Kejriwal ist Chief Minister der Hauptstadt Delhi, praktisch der Ministerpräsident. Er ist die Führungsfigur in der AAP-Partei, der Partei des kleinen Mannes, und einer der Wortführer der Opposition. Ende März wurde er festgenommen. Der Vorwurf, die Annahme von Schmiergeldern bei der Vergabe von Alkohollizenzen, umgerechnet mehr als 10 Millionen Euro. Die Beweise gegen Kejriwal wenig überzeugend, heißt es. Politikwissenschaftler Vikram Vissana sieht in dem Vorgehen der BJP ein Muster.
Es gibt diesen fortwährenden Versuch, die Opposition einzuschüchtern, abweichende Stimmen zum Schweigen zu bringen, die Medien sehr stark zu kontrollieren, Geldflüsse auch sehr stark zu kontrollieren. Das deutet darauf hin, dass die BJP sich nicht wirklich mit einem Wahlsieg zufrieden gibt. Sie will die Vorherrschaft in ganz Indien.
Schedule of the Lok Sabha poll, phase 1. We'll do it in 7 phases.
Mitte März dieses Jahres, die indische Wahlkommission hat zur Pressekonferenz geladen, um den genauen Beginn der Wahlen zu verkünden. Den 19. April. Der steht nämlich immer erst kurz vorher fest. Der Wahlleiter spricht vom größten Demokratiefestival der Welt. Indien wählt 6 Wochen lang, Bundesstaat für Bundesstaat, an insgesamt 7 Wahltagen. Anfang Juni wird das Ergebnis verkündet. Wahlen der Superlative, eben die größten der Welt mit fast 970 Millionen Wahlberechtigten. Die teuersten wohl auch, teurer als die in den Vereinigten Staaten im November. Und ja, vor allem demokratische Wahlen. Fair und frei, sagt die indische Regierung. Aber sind sie das tatsächlich? Angesichts all dessen, was in den vergangenen Wochen und Monaten passiert ist? Vikram Vissana stellt das in Frage.
Frei in dem Sinne, dass Indien nie die Art von postkolonialer Staat war, in dem man viele Einschüchterungen an den Wahlurnen erlebt. Aber ich glaube nicht, dass es fair abläuft. Denn diese Partei, die BJP, hat die Wahl schon gewonnen, lange bevor sie überhaupt stattgefunden hat. Indem sie die Medien beherrscht, indem sie die Geldflüsse beherrscht, indem sie ihre Gegner einschüchtert und ins Gefängnis steckt. Aber ich glaube nicht, dass wir den Punkt erreicht haben, an dem der demokratische Prozess, der so sehr auf freier Meinungsäußerung, Diskussion und Debatte über verschiedene Ideen beruht, überhaupt nicht mehr fair ist.
Der Ausblick des Politikwissenschaftlers auf Indiens Zukunft ist düster. Und er ist bei weitem nicht der Einzige, der so kritisch auf die Entwicklungen in Indien blickt. Dass die Trennung zwischen Religion und Staat aufgehoben scheint. Dass die Unabhängigkeit von Presse und Justiz in Gefahr gerät. Wenn Modis BJP gewinnt, womöglich eine absolute Mehrheit bekommt, dann werde sich dieser Trend fortsetzen, so die Befürchtung. Dann werde Indien nicht mehr das Land sein, das es lange Zeit war.
Es ist dann nicht mehr möglich, in Indien eine Anti-Modi-Position einzunehmen. Und wenn das einmal erreicht sein wird, lebt man in einem Einparteienstaat.
And once that's achieved, you're living in a one-party state.